Ich ging vor kurzem am Bahnhof Friedrichstraße spazieren. Als ich hinter dem Tränenpalast auf die andere Uferseite schaute, fiel mein Blick auf den Bertolt-Brecht-Platz. Links sah ich das Berliner Ensemble, auf der rechten Seite ein modernes Geschäfts- und Bürohaus. Beherrscht wurde das Areal von dem neuen Apartment- und Hotelbau mit der Adresse am Zirkus 1. Mit seinen vielen Fenstern und seiner Mächtigkeit passt es meiner Meinung nach irgendwie nicht zu den anderen Häusern im Rund. Es wirkt wie ein Fremdkörper und deplatziert. In diesem auffälligen Bau soll sich die teuerste Wohnung von Berlin befinden. Sie soll einst 3,4 Millionen Euro gekostet haben. Ob der Käufer dieses Apartments die interessante Geschichte des Ortes kennt, wo er seine preiswerte Wohnung erstanden hat, weiß ich nicht. Aber die Adresse am Zirkus 1 war einst eine der bekanntesten Adressen in Berlin. Hier befand sich bis zum Jahr 1984 einer der populärsten Unterhaltungstempel der Stadt, der alte Friedrichstadtpalast. Für mich ist der alte Friedrichstadtpalast mit Kindheitserinnerungen verbunden, an die ich mich noch sehr schwach entsinnen kann. Ich war als kleiner Knirps ein- oder zweimal in diesem riesigen Theaterbau und habe mir die Kinderrevuen mit Klon Ferdinand angeschaut. Der war damals mit seinen roten Haaren, dem karierten Mantel und der großen Sonnenblume der beste Freund der Kinder. Zu dieser Zeit wusste ich noch nichts von der langen Geschichte des Friedrichstadtpalastes. Ich wusste nicht, dass hier von 1865 bis 1867 die erste Markthalle von Berlin auf 836 dicken Eichenpfählen errichtet wurde. Sie war 84 Meter lang und 64 Meter breit. Ich wusste auch nicht, dass, nachdem die Markthalle pleite gegangen war, sie 1870-71 zu einem Militärdepot umgewandelt wurde. Genauso unbekannt war mir damals, dass daraus ein Zirkus wurde, unter dem das kleine Flüsschen Panke hindurchfloss, um ein paar Meter weiter in der Spree zu münden. Dieser Zirkus Renz hatte einst 8000 Zuschauerplätze. Man konnte in ihm römische Wagenrennen sehen oder kurz bevor der Bau den Besitzer wechselte, 1897, auch die Ebbe und Flut von Helgoland erleben als eine hydrologische Ausstattungskomödie. Was immer auch das gewesen sein mag. Gut 40 Jahre währte die Zirkusära. Dann kaufte Max Reinhardt das Haus. Er verwandelte es in das große Schauspielhaus. Das ließ er von dem Architekten Hans Pölzig umbauen. Der verpasste dem Foyer die berühmte Bogendecke und versah den Zuschauerraum mit der noch heute berühmten Stalaktitendecke. Die sorgte für eine geniale Akustik und brachte dem Haus seinen Berliner Spitznamen ein. Wenn damals der Berliner vom großen Schauspielhaus sprach, nannte er es nur Tropfsteinhöhle. Von der war bis auf die riesigen Säulen im Zuschauersaal nichts mehr geblieben, als ich im alten Friedrichstadtpalast Klon Ferdinand sah. Ich weiß nur noch, dass ich von der Größe des Saales total beeindruckt war. Nach Max Reinhardt kam Erik Charell. Der war für seine riesigen und teuren Ausstattungsrevuen bekannt. Als diese nicht mehr liefen, sattelte er erfolgreich auf die Operette um. Seine letzte Inszenierung, das Weiße Rössel, war die erfolgreichste. Sie lief 2 Jahre vor ausverkauftem Haus. Nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, übernahm deren Organisation KDF Kraft durch Freude das Theater und benannte es in Theater des Volkes um. Über dessen Programm sagte ein Zeitzeuge, man musste jede Menge Kraft aufbringen, um sich bei diesen Aufführungen, die dann kamen, zu freuen. Im März 1945 wird das Theater ein Opfer der Bomben. Diese zerstören das Bühnenhaus. Doch keine 5 Monate später öffnet es wieder als Palastvarieté und gab dem meist deutschen Publikum eine Möglichkeit, für eine gewisse Zeit dem Trümmeralltag zu entfliehen. 1947 übernimmt der Magistrat von Ost-Berlin das Haus. Er wird zum Friedrichstadtpalast. Viele erfolgreiche Revuen und Nummernprogramme werden gezeigt. Sie begründen den internationalen Ruf des Friedrichstadtpalastes. Sogar eine Hochzeit wurde im April 1959 auf der Bühne des Hauses gefeiert. Die einzige in seiner Geschichte. Bis zum 13. August 1961 lief alles recht gut. Dann kam der Mauerbau und viele Künstler wollten oder konnten nicht mehr im Palast arbeiten. Doch die DDR-Oberen merkten sehr bald, dass ihre Bevölkerung nach westlicher Unterhaltungskunst verlangte. So kam es, dass kurze Zeit später Weltstars erster Güte für ein oder zwei Konzerte im Friedrichstadtpalast gastierten. So zum Beispiel Ella Fitzgerald, Louis Armstrong oder auch der Star-Tenor Mario De Monaco. Am 27. Februar 1980 fiel der letzte Vorhang. Das sogenannte Zentrum der sozialistischen Unterhaltungskunst machte zu, denn die alten Eichenpfähle trugen das Haus nicht mehr. Das letzte Lied, das im alten Friedrichstadtpalast erklang, war »Die Berliner Luft«. Nach über 110 Jahren gingen die Lichter für immer aus. Doch 4 Jahre später gab es ihn wieder, den Friedrichstadtpalast. Keine 200 Meter Luftlinie vom Alten entfernt in der Friedrichstraße ist er wieder auferstanden. Hier unterhält er nicht nur uns Berliner nun schon über 32 Jahre mit spektakulären Shows und knüpft damit nahtlos an die Tradition seines Vorgängers an. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ihr Berlin-Flaneur.